Der Eishockey-Podcast der Kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Jährich First Class Charter.
Die Stimme ist rau, rauer als beim Podcast vor 2 Jahren und ich bin froh, dass du da Zeit genommen hast. Wir machen, und es ist ganz, ganz selten, dass wir den gleichen zweimal in Eiskalt-Podcast nehmen, aber du, Schrägstrich, ihr habt es euch wirklich verdient. Philipp Winter zum zweiten Mal bei mir. Schön, dass du da bist. Und wie rau ist diese Stimme nach dem tagelangen Feiern?
Ja, Stefan, danke für die Einladung. Freut mich natürlich sehr und ich bin jetzt seit 2 Tagen wieder am Weg der Besserung. War sehr intensive Woche, aber wahnsinnig viel Spaß gehabt mit den Burschen. Und wenn man gesehen hat, wie Graz da on fire war, das war wirklich geil.
Grunddurchgangssieger und das Nächste, was man dann quasi gehört hat, war dieser unglaubliche Run im Playoff und dann eine Party. Ich habe noch gesehen, folierter Lamborghini vom Präsidenten, Champagnerdusche, das Übliche. Wie ist gefeiert worden?
Nach die Feierlichkeiten direkt in der Kabine natürlich, da ist es schon gewaltig zur Sache gegangen. Die Burschen haben sich irrsinnig gefreut und irrsinnige Gaude gehabt in der Kabine. So wie du sagst, es ist sehr viel Champagner getrunken worden, sehr, sehr viel Champagner verspritzt worden. Sehr viel getanzt worden und dann zu später Stunde ist der Bus Richtung Graz unterwegs gewesen. Das Präsidium ist unten geblieben im Bustertal, die haben unten noch gefeiert, aber die Mannschaft inklusive Coaching-Team und mir, wir sind direkt zum Frühstück in das Eckenberg gefahren. Die haben uns dann höchst erfreut erwartet und dann haben wir ein wenig früh geshoppt und dann sind wir kurz rasten gegangen auf meine Terrasse mit dem Burschen und mit dem Pokal und dann ist es weitergegangen auf die Dachterrasse im Kasten und Öler, Freiblick und dann haben wir schon wieder weiter gefeiert.
Ich meine, du bist Sportdirektor und das kann unter Anfang sehr wurscht sein, aber wenn man dann den Präsidenten oder den Manager ins Gesicht schaut und der weiß, jetzt wird es teuer bei den Prämien, wie geht es denen damit? Kommt der Kassasturz quasi gleich nach der Feier?
Ja, ich glaube, dass Für mich und für meine Nerven würde ich sagen, war es ideal, dass wir jede Serie gesweept haben und nur 2 Heimspiele gehabt haben. Vermutlich für das Management und für die Kassa wäre es sicher besser gewesen, wenn wir oftmals über 7 gegangen wären. Aber ich glaube, das war, wie gesagt, für mein Gemüt und für meine Nerven, glaube ich, so doch dann besser.
Jeder Meistertitel, jede Mannschaft hat ihren MVP an der Decke. Wer weiß?
Puh, das ist ganz schwer. Ich glaube, unisono würde die Mannschaft sagen, der Lenz Mosbroger. Der hat sich natürlich dementsprechend feiern lassen, hat sein erstes Karrieretor im entscheidenden Spiel geschossen gegen Bustertal. Der hat schon gewaltig Gas gegeben und ist ein irrsinnig sympathischer, lustiger Bursche. Hat dann auch erfahren, dass er ins Nationalteam einberufen wird, das erste Mal jetzt und da jetzt mitfightet um einen WM-Platz. Da haben wir ihn doch immer wieder erinnern müssen, auch jetzt in den letzten Tagen. Dass er vielleicht das eine oder andere Bier weniger trinken soll, aber war natürlich mit einem Augenzwinkern. Ist ja eine tolle Geschichte für alle Beteiligten gewesen und er war ein sehr, sehr guter MVP, würde ich sagen. Aber es hat mich auch der Manuel Gernal überrascht, also ein irrsinniges Standvermögen, dass er mal durchwegs, weil er ist auch der Nachbar von mir, da sind wir sehr oft gemeinsam heimgewackelt und haben gewisse Szenarien noch einmal Revue passieren lassen, aber ich glaube, Lenz Mosbroger, klare Nummer 1 und dann Manuel Gernal vielleicht auf der 2.
Das war jetzt wie kommentiert, wie bei der Formel 1. man sagt, Österreich ist eine Planetgesellschaft, jetzt zum ernsten Teil. Gratulationen aus Eishockey Österreich, das Grazer Projekt, das hat einfach funktioniert. Wie viele hast du gekriegt? Wie viele davon waren, glaubst du, ernst gemeint und wie viele hast du noch gar nicht gelesen?
Naja, bekommen habe ich tatsächlich sehr viele, aber wie gesagt, da, dieses Neidthema ist immer etwas, was mich eigentlich immer beschäftigt und beschäftigt hat, weil, gefühlt im österreichischen Eishockey haben viele ein Problem, wenn Trainer oder Sportdirektoren oder die Nationalteams erfolgreich sind, was ich einfach nicht verstehen kann. Es waren sehr, sehr viele Gratulanten dabei. Wie viele ernst gemeint waren, weiß ich nicht, aber ich habe mich natürlich über jegliche Nachrichten gefreut, weil wie gesagt, das war ein großes Herzensprojekt, das war ein großes Ziel von uns und dass das jetzt schon in Jahr zwei passiert, ist natürlich absoluter Wahnsinn.
Du lieferst die Stichworte perfekt. Wir sind vor 2 Jahren da gesessen und du hast mir gesagt, es ist ein Projekt, es ist auf mehrere Jahre angelegt, es gibt Stufen, wir wollen einen guten österreichischen Kern bauen. Wo siehst du, wenn du die 2 Jahre zurückdingst, und ich habe es mir natürlich mitnotiert, du kannst mich jetzt nicht anschwindeln, wo siehst du, was ist aufgegangen, wo hast du getäuscht und wo geht die Reise hin?
Wenn man das erste Jahr betrachtet, da haben wir doch 19 neue Spieler verpflichten müssen. Ich glaube, dass wir auch da phasenweise richtig gutes Eishockey gespielt haben, attraktives Eishockey. Und wenn man an die Playoff-Serie zurückdenkt, gegen Linz, wo wir gefühlt in jeder Serie besser waren, dann jedes Spiel geht in die Overtime und du verlierst da so knapp. Mhm. Das war schon ein sehr, sehr bitteres Ende. Natürlich haben wir uns da doch auch kritischere Fragen stellen müssen. Was waren Fehler? Was natürlich nehme ich mich da natürlich als Erster bei der Nase. Ich glaube, dass gerade bei 2, 3 Jungs habe ich vielleicht zu früh reagiert und zu früh die Jungs unterschrieben. Ein Learning, einfach wenn man wirklich sehr, sehr gute Spieler in schlechten Teams unterschreibt, dann muss man vielleicht doch trotzdem ein bisschen näher nachfragen, ob die auch funktionieren in einer Siegermannschaft oder zumindest in einer Mannschaft, die was vorhat, die sehr tief ist, wo nicht nur einen Geiger gibt sozusagen. Ich glaube, das war sicher ein Fehler. Ich glaube, dass...
Wen meinst du konkret?
Ich glaube, dass Trevor Gooch zum Beispiel, Nick Albano, 2 Jungs waren, wo die einfach schlussendlich dann nicht ins Team gepasst haben. Okay. Da war ich aber doch relativ schnell dran, auch mit Laibach und mit Innsbruck damals. Ich glaube, da hätte ich einfach noch ein bisschen warten sollen. Ich glaube, da habe so eine gefühlte Torschlusspanik gehabt und das ist sicher ein Learning. Ich glaube, der Tormann, da habe ich mich blind verlassen auf unseren Goalie-Trainer, der einerseits auch unsere Liga nicht gekannt hat, der ihn schon länger nicht gesehen hat. Da hätte ich deutlich, deutlich mehr Research machen müssen. Ich glaube, dass natürlich schlussendlich war ich der auch, der die Entscheidung getroffen hat. Yeah. Aber ich glaube, die 3 Eckpfeiler waren sicher Jungs, die da nicht funktioniert haben. Aber man muss da auch sagen, dass trotzdem auch im ersten Jahr schon sehr, sehr viel gut war.
Du hast damals diesen Österreicher Kern, bleiben wir kurz vielleicht dabei, angesprochen. Haudum, Ganal, Zündel, wo du nach der Reihe die verpflichtet hast. Hat sich das im Nachhinein, du weißt ja, wir haben über den Transfer geredet, relativ früh den Transfer von Lukas Haudum bekannt gegeben. Alle haben gesagt, Wahnsinn, quasi mitten in der Playoff. In Wirklichkeit hast du das Gefühl, am Ende habe ich recht behalten, nämlich gleich mal 1-2 Bomben Transfer fährst, damit steht der Kern und um das umbaue halt mit 1 Jahr Verzögerung dann eine Mannschaft von Spielern auf, die wirklich auch dazu passen.
Ich glaube, der Österreicher Kern ist ganz sicher das Wichtigste und ich glaube, das ist, was auch die Trainer verstehen müssen, das ist auch das, was wir mit dem neuen Trainer dann schlussendlich auch gesprochen haben. Du musst die Österreicher auf deine Seite bekommen, du musst gute Österreicher ausbilden, du musst sie richtig führen, weil wenn die sich zur Seite geschoben fühlen, dann kannst du einfach keine Meisterschaft gewinnen. Und ich glaube, das Wichtige war, dass wir da einfach gute Burschen haben. Der Haudi war natürlich ein Statement-Transfer. Ich glaube, war in seiner Blüte damals schon, weil er irrsinnig gutes Playoff gespielt hat. Wenn man jetzt seinen Output sieht und wie effektiv er jetzt spielt, effizient er spielt, also das hat richtig Spaß gemacht, die Entwicklung über diese Saison und auch zu Recht MVP geworden. Und dann die jungen Burschen, die ich schon in der U20-Nationalmannschaft gehabt habe, Pauli Huber, Tim Hanisch, Zündi, die sowieso, also die haben auch große Sprünge gemacht. Das erfreut mich natürlich sehr, dass wir da recht behalten haben, dass die Jungs in einer besseren Rolle sich wirklich entfalten haben können und dementsprechend auch den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können. Und dann die alten Eisen, Michi Schichel, Manuel Ganal.
Alten Eisen ist natürlich grob. Da, aber ich weiß, was du meinst.
Einerseits absolute Vollprofis, wie sie tagtäglich an das Training herangehen, aber auch die Leadership allgemein in der Kabine sind jetzt nicht Jungs, die groß reden, sondern die gehen einfach mit Daten voran. Und ich habe mich sehr, sehr oft gewundert, quasi wie viel der Frühling jetzt das wieder von Ganal ist und von Schichel. Weil was die letzten Monate oder sogar Jahre wirklich gezeigt haben und wie wichtig die bei uns waren, war wirklich Wahnsinn. Und Nico Wieser dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Genau. Du, bleib mal kurz beim Haudi. Wir haben ja einen Podcast gehabt vor ein paar Wochen mitten in der Saison. Und es war, er hat vor zwei, er hat von, seit Jahren spielt er bombig, aber jetzt hat er quasi eine Mannschaft gefunden, wo man ihm entweder den Platz gibt oder die Spieler rundum und um. Was macht da den Unterschied, dass ein sehr guter Spieler oder einer der besten Spieler zum allerbesten wird in einer Saison?
Ich glaube, dass er einfach mental auch gewachsen ist. Ich glaube, der Trainerwechsel dann schlussendlich mit Dan Lacroix, der hat für ihn auch wirklich Gutes bewirkt. Ich glaube, er hat einen guten Zugriff auf ihn gefunden. Er hat gewusst, wann er, glaube ich, die Leine ein wenig länger lassen muss und wenn er sie länger ziehen muss. Ich glaube, er hat ihn zur Verantwortung gezogen, wenn Dinge nicht so gut gegangen sind. Aber er hat ihn irrsinnig viel Liebe gegeben, wenn es gepasst hat. Und ich glaube, das ist der Haudi ist einfach ein Spieler, der mental in seiner Mitte sein muss, der irgendwie im Flow sein muss, spielerisch, und dann kann er wirklich extrem gute Sachen machen. Und genau das ist das, was jetzt passiert ist und was mich so freut für ihn, weil er einfach Vollprofi ist, tagtäglich hart dafür arbeitet und er hat die Mannschaft im Playoff schon mitgezogen.
Es hat sich, glaube ich, als gute Entscheidung erwiesen, weil er hat, wie wir den Podcast mit ihm gemacht haben, er hat so viel über den KC geredet und über den finnischen Ex-Trainer, der einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Da hat man schon das Gefühl gehabt, wenn er den Trainer findet, der einen guten Zugang zu ihm kriegt, dann ist er noch einmal ein Gang drinnen. Und ich glaube, du kannst froh sein, dass du ihn kriegt hast, bevor Kirk Ferry vielleicht ans Ruder gekommen ist, weil ich glaube, der hätte ihm auch noch einmal einen Gang zugelegt.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, muss man jetzt schon sagen. Ich glaube, dass sie in Klagenfurt einen sehr guten Job machen. Aber gerade beim Haudi war es tatsächlich wirklich offensichtlich, wie er sich in den letzten Monaten gesteigert hat. Und wie gesagt, er will so viel. Er erwartet sich von sich selbst am meisten. Und jetzt mit denen hat er einfach einen Mann an seiner Seite gehabt und natürlich auch die Linienkollegen mit Paul Huber, der ihm sehr viel Platz gibt, der im Vorchecking wahnsinnig ist.
Wahnsinn, ja.
Und dann den Quirling Sweeney an seiner Seite. Also die drei haben wirklich fast jedes Spiel eigentlich zusammengespielt und dass die so connected haben, vor allem zum Schluss, war für die Mannschaft natürlich überragend.
Ja, wir müssen kurz beim Trainerwechsel bleiben. Da hat Eishockey Österreich schon mal das berühmte Auge aufgerissen. Relativ früh in der Saison, Harry Lange hat den Hut genommen, der in Lacroix ist gekommen. War das erste Gefühl, das ich gehabt habe, war ein absoluter Impuls, Panikreaktion, es läuft nicht und in einer Mannschaft, wo es laufen muss, weil so viel Energie, aber natürlich auch Geld dahinter steckt und ein ambitioniertes Team inklusive einem sehr ambitionierten Präsidenten, da muss es einfach laufen. Im Nachhinein muss man einfach sagen, es war die richtige Entscheidung. Im Nachhinein hinten noch reitet die Urschel, wie der Kärntner sagt. Aber was hat damals den Ausschlag gegeben und warum war der Harry Lange denn nicht der richtige Trainer?
Wenn Reisen mehr sein soll, als nur von A nach B zu kommen, dann ist der Jährich Learjet genau das Richtige. Der Bombardier Learjet 75 ist die Limousine der Lüfte. Platz für bis zu 8 Passagiere, 2 Crew und kompromissloser Komfort. Mit einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0, 78 und einer Reichweite von über 3700 Kilometern bringen wir Sie von Graz aus schnell nach Paris, London, Frankfurt oder Lissabon. Abflug am General Aviation Terminal Graz. Flexibel, diskret und ganz nach Ihren Wünschen. Jährich Learjet. Schnell, elegant, persönlich.
Das war schon eine sehr spannende Phase. Ich glaube, das war auch eine Phase, sage ich jetzt in meiner Entwicklung, wo ich gemerkt habe, dass Dinge dann einfach schnell passieren können. Ich habe lang versucht, auch dementsprechend dem Harry die Stange zu halten. Ich glaube, dass ich es so früh auch nicht getan hätte, wenn ich schlussendlich die Entscheidung treffen hätte müssen, weil ich schon gedacht habe, dass der Harry einerseits ein akribischer Arbeiter ist, B, Österreicher, C, letztes Jahr, das Jahr davor eben mit wirklich viel Pech ausgeschieden ist und mit einem anderen Goalie, wer weiß, wo da die Reise hingegangen wäre. Nach der Linz-Niederlage, nach der Overtime-Niederlage in Linz, nachdem wieder der Senemo das Overtime-Tor geschossen hat, ich glaube, da hat der Herr Präsident dann dementsprechend ein Déjà-vu gehabt und hat dann aus dem Bauch entschieden, er will die Saison nicht wieder in die gleiche Richtung abschweifen lassen und hat die Entscheidung getroffen. Er ist dazu gestanden, er hat mir quasi per SMS mitgeteilt, dass ja, it's time da to take
da,
over.
Ja, da muss eine Änderung her.
Da muss eine Änderung her. Er entscheidet das jetzt so und hat das entschieden. Und Fippo, du übernimmst das Training in 1,5 Stunden. Ja, also das war schon für mich in dem ein bisschen ein Schock natürlich.
Ja, und im Hinterkopf denkst du, wenn es jetzt nicht hindert, mein Kopf ist der Nächste, der rollt, oder?
Ja, natürlich.
Aber das ist ein Business, ich meine, das sind wir uns ganz ehrlich. Also
natürlich, ich habe für mich, muss ich schon sagen, die Messlatte extrem hochgesetzt und ich liebe es zu coachen. Das hat mir auch da extrem viel Zeit oder Spaß gemacht. Muss aber dazu sagen, es war das erste Mal mit Profis. Es war das erste Mal auf dem Niveau. Und ich habe da gar nicht viel Zeit gehabt zum Nachdenken, weil es im Prinzip in der Früh passiert ist bei SMS. Also
gehst in die Kabine rein und sagst, Burschen, übrigens...
Nein, die Jungs haben das dann schon ein wenig mitgekriegt und dann haben wir noch versucht, dementsprechend auch zu agieren. Und dann ist die Entscheidung final gekommen und die Entscheidung, Philipp, du bist hinter der Bank mit dem Nate, ihr macht es. Ja, das war schon ein paar harte Tage. Viel Zeit zum Nachdenken war da nicht. Und wie gesagt, dann bin ich selbst 8 Partien hinter der Bande gestanden. Ich glaube, die Suche parallel dann zu meiner Coaching war ein wenig unter Druck, weil ich gewusst habe, dass ich in 4 Wochen selbst wieder die U20-WM coachen muss. Also da war nicht viel Zeit. Aber Gott sei Dank ist dann der Dan Lacroix relativ schnell auf die Bühne gekommen. Wir haben telefoniert, wir haben uns getroffen, haben einen irrsinnig guten persönlichen Fit gehabt auch. Er war, glaube ich, sehr angetan von der Situation. Er hat gewusst, er hat da Chancen zu gewinnen, er kann was bewegen, hat gute Spieler. Eigentlich eine komplett intakte Mannschaft übernommen. Also es waren Kleinigkeiten.
Hast du das Gefühl gehabt, dass er da noch groß eingegriffen hat? Oder ist es oft einfach so, da ist jetzt einer, der bringt da wieder Ruhe ein, er gibt den Leuten Freiheit, das Wort hast du beim Howdy früher verwendet, oder nimmt ihnen auch ein bisschen die Last? Vielleicht sogar der richtigere Begriff?
Ich glaube, wenn man in der Vergangenheit klassische Trainerwechsel anschaut, da klammer jetzt die Villach-Situation ein, was heuer passiert ist, aber prinzipiell funktioniert die Mannschaft nicht, sie verlieren am laufenden Band und dann muss ein Trainerwechsel passieren. Das war ja bei uns per se nicht der Fall. Wir waren ja relativ gut unterwegs, wir haben viele Advanced Analytics Statistiken auch gewonnen, angeführt und. Trotzdem hat der Präsident aus dem Bauch heraus entschieden und dann kommt der Dan und natürlich hat er Kleinigkeiten angepasst, aber es war nicht viel zum Anpassen. Wir haben gewusst, wie die Mannschaft gebaut wurde. Wir haben gewusst, wir wollen ein attraktives, druckvolles, schnelles Eishockey spielen. Und das natürlich will auch der Trainer, der Neue, das war auch natürlich ein Hauptgrund, dass wir so einen Trainer dann auch suchen und holen. Also wir hätten jetzt nichts anfangen können mit einem Defensivcoach, der nur hinten drinnen steht. Ja. Also das war schon ein ganz, ganz oben angeführter Punkt an dem Anforderungsprofil. Und ja, schlussendlich, ich glaube, von den 40 Spielen, die er schlussendlich gecoacht hat, oder 45, hat er, glaube ich, 3 oder 4 verloren. Dementsprechend
ist kein schlecht, muss man sagen, ist keine schlechte Bilanz.
Wahnsinnig gute Bilanz. Und ich habe sie gerade mehrfach schon erwähnt, weil ich gefragt worden bin die letzten Tage. Also das Bauchgefühl, was der Herr Präsident Herbert da gehabt hat, war natürlich absolut richtig und dementsprechend kann man nur sagen, Hut ab und absoluter Goldgriff für uns gewesen.
Du, jetzt wenn man sich die Saison anschaut, das war der eine Knackpunkt, Trainerwechsel. Der zweite große Knackpunkt in der Saison, wenn man so also über alle Mannschaften drüber schaut, war Olympiapause und da kommt immer dieses, wer schafft es aus der Pause mit der gleichen Energie raus oder mit mehr Energie raus, mit weniger Energie raus. KC war lange Tabellenführer, hat dann auf einmal nach Olympia ein bisschen zum Struggling angefangen. Ihr seid im letzten Moment eigentlich in Tabellenspitze gekommen und dann dieser unglaubliche Playoff-Run. Was waren für dich die Schlüsselmomente so in der Saison?
Na, ich glaube, die Schlüsselmomente waren sicher, wir haben eine Phase gehabt über ein paar Wochen, wo wir richtig viel Verletzte gehabt haben, wo phasenweise 6, 7, 8, 9 Leute gefehlt haben, wo wir mit einem sehr dezimierten Kader auswärts nach Bustertal gefahren sind, zum Beispiel 7-1 gewonnen. Gegen ein komplettes Bustertal damals. Dann haben wir, ich glaube, das Spiel, das immer wieder erwähnt wird, vor allem beim Coach, war die letzte Niederlage gegen Salzburg zu Hause, wo auch Wähler gesperrt wurde, wo Curry gesperrt wurde, wo es einfach eine extrem intensive, heiße Playoff-Partie war, wo wir wirklich gut waren, aber dann aus dem Nichts das Spiel verloren haben. Wir haben da sehr, sehr viel Pushback gezeigt. Ich glaube, da hat die Mannschaft gemerkt, wir können auch mit den Besten wirklich mitspielen. Und Salzburg, wie gesagt, ist eine gute Mannschaft. Die haben auch da einen richtig guten Run gehabt. Aber da hat man gemerkt, dass wir gefühlt auch mehr in der Mannschaft haben. Also wir können auch physisch spielen, wenn es heißt, wir müssen hart spielen. Wir können schnell spielen, wenn jetzt Speed gefragt ist. Also ich glaube, diese Vielseitigkeit in der Mannschaft, die haben wir da gezeigt. Und das waren für mich auch mitunter Punkte. Einerseits die vielen Verletzten, andere Jungs in anderer Rollen abgesteppt. Und ja, wie gesagt, gerade dieses Salzburg-Spiel, über das haben wir jetzt viel gesprochen, dass das ein bisschen ein Wendepunkt war.
Und wenn man sich die Playoff anschaut, ich meine, man kann mal schlecht was kritisieren. Und es war das perfekte Playoff eigentlich.
Ja, gut, das muss ich jetzt sagen, mit drei Sweeps natürlich. Und das hat uns extrem gefreut, wie schon gesagt. Also finanziell
damit man es mal aufzählen, Villach, die Ungarn. Und am Ende Pustertal.
Villach, ja, Ungarn und Pustertal. Aber gerade die Serie gegen Villach war gefühlt, gerade in den ersten zwei Spielen an der Kippe, gerade im ersten Spiel, muss ich sagen, war Villach besser. Die haben uns da wirklich sehr, sehr nahe am Rand der Niederlage gehabt.
Ich muss die kurz unterbrechen. Felix Maxer war ja auch bei mir im Podcast. Wir haben dann auch ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat gesagt, hey, wir waren die bessere Mannschaft. Es tut mir leid, wir waren besser. Und das tut natürlich weh. Wenn du als bessere Mannschaft verlierst, das kann dir schon ein bisschen brechen. Auch.
Ich glaube, dass das da auch ein bisschen den Charakter der Truppe widerspiegelt. Und wir haben so viel Ruhe in der Mannschaft gehabt durch gewisse Spieler, auch Leadership-Gruppe und auch auf der Bank. Es war nie Hektik, es war nie Stress. Auch wenn wir Phasen gehabt haben, wo wir unter Druck waren. Und da haben wir ein paar Mal so Phasen gehabt oder Spiele gehabt, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, es geht nur mehr 5 Minuten, wir gleichen das Spiel noch aus, alles ist entspannt, relax, wir machen das schon. Und ich glaube, das war so ein Villach-Spiel. Es war wirklich nicht gut. Wir haben es dann mit einem super Tor von Collins in die Overtime geschafft und dann ist es auch da hin und her gegangen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen ein Knackpunkt auch. Die Jungs haben natürlich davor lange Pause gehabt. Villach ist direkt aus der Pre-Playoffs gekommen, wo sie wirklich gut waren gegen Linz. Und dann im zweiten Spiel ist es auch noch einmal hin und her gegangen. Aber dann, glaube ich, ab dritten Spiel und vor allem das vierte Spiel, das erste Drittel mit dem 6-0, war dann schon ein großes Ausrufezeichen, weil da haben wir wie von einem Guss gespielt. Und das war, also ich war eigentlich immer relativ nervös auf der Tribüne, vor allem gefühlt, wenn es gegen Villach geht.
Komisch.
Ja, und dass wir dann den Sweep schaffen, dann, dass plötzlich KAC gegen die Ungarn verliert, wir gegen die Ungarn spielen.
Und da muss ich jetzt einhaken. Der durchschnittliche KAC, wie man gesagt, nach der Ungarn-Serie. Na, jetzt werden sich die Grazer anschauen. Die Ungarn brutal physisch, teilweise wirklich ganz hart am Limit gespielt. Und dann seid ihr gekommen und die erste Partie, die ihr gewonnen habt, okay, passt, ja, wenn es die bessere Mannschaft. Aber dann 4-0, die Ungarn wegschießen, die den KAC wirklich niedergerungen haben. Das, glaube ich, hat den KAC-Fans richtig wehgetan, aber da ist die Achtung vor Graz auf einmal exponentiell gestiegen.
Na, ich glaube, dass man schon gemerkt hat, dass die Ungarn vor allem, wie gesagt, in ihrer eigenen Halle wirklich gut spielen. Und die haben wir vom KAC auch alle Heimspiele zumindest live angeschaut. Und natürlich hat KAC mehr vom Spiel gehabt. Trotzdem waren die Ungarn einfach clever. Sie haben gut verteidigt und haben gut gekontert und dementsprechend auch eiskalt ihre Chancen genützt. Und in Ungarn, da ist es einfach schwer gewinnen. Ich glaube, das war, weil natürlich auch bei uns diskutiert worden ist, ob wir die Ungarn nehmen, wenn die weiterkommen. Die Mannschaft hat da diskutiert. Der Herbert hat ganz klar eine klare Meinung gehabt, weil wir natürlich auch im Hintergrund natürlich ein bisschen gescherzt und geplaudert haben. Wie ich erwähnt habe, womöglich fahren wir doch nach Ungarn. Also er ist da fast in Ohnmacht gefallen, weil er gesagt hat, wie kommen wir auf die Idee, wir haben da so lange nicht gewonnen und ja nicht. Schlussendlich ist es dann Villach geworden, weil die Mannschaft gedacht hat, es passt einfach. Ja. Es ist aber auch über Pustertal gesprochen worden, weil wir mit die gut matchen, zumindest war es schon in der Regular Season.
Gut, ihr habt es dann alle drei gekriegt. Also es ist
schlussendlich ja, aber in der ersten Runde, wie gesagt, man hat gesehen, was Pustertal in der ersten Runde gemacht hat mit Salzburg. Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, wie schwer es dann schlussendlich gegen Fechter war in der ersten Runde war. Ich glaube, dass schon ein Vorteil war, weil die Jungs gegen uns schon ein bisschen müde waren. Ja, und ja. Wie gesagt, wir haben so ein druckvolles Eishockey gespielt im Playoff. Wir haben so viel Volumen an Schüssen gehabt, an Verkehr vorm Tor. Ich glaube, da war es oft nur eine Frage der Zeit, bis der Tormann einbricht. Und das Gleiche hat man jetzt dann im Finale auch gesehen. wo der quasi unbezwingbare Eddie Pascale nicht ganz so gut ausgeschaut hat, weil er halt doch dann gefühlt durchgehend Verkehr und Druck gehabt hat und einfach auf, nieder. Und das ist ein Teil, was die Jungs überragend gemacht haben. Also diesen Druck und Verkehr zum Tor, da hat der Trainer einfach anscheinend die richtigen Worte gefunden, weil natürlich sagt jeder Trainer das Gleiche und natürlich sagt jeder Trainer, Pucks und Männer gehören zum Tor. Aber das haben wir da einfach ganz anders umgesetzt und das war, glaube ich, etwas, was gerade der Dan Lacroix wirklich überragend gemacht hat.
Du, jetzt schauen wir mal Richtung Zukunft. Der Meistertitel ist immer, ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast den großen Erfolg erreicht, jetzt im Jahr 2, nach 3 Jahren wolltest du es ja schaffen, okay, den habe ich ein bisschen vorgezogen. Mit dem Titel kommt, jetzt sind die Feierlichkeiten vorbei, jetzt kommt das Gewicht, die Bürde, ihr habt das erreicht, ihr müsst quasi Titel verteidigen, mehr geht nicht, ihr spielt CHL-Hockey. Wie siehst du das? Wie siehst du den Ausblick auf die nächste Saison? Wie viel der Mannschaft steht, was Vertragweise angeht? Wie schaut jetzt deine Arbeit aus? Weil, die Erwartungshaltung ist jetzt einmal da, nicht? Es soll nicht schlechter werden.
Naja, nein, schlechter. die Frage ist, wie viel besser kann es werden? Ja? Also natürlich, der Druck wird da höher. Ich glaube, der interne Druck wird trotzdem, glaube ich, ein bisschen weniger. Auch für alle Beteiligten, weil wie man den Herbert kennt, der war ja doch sehr, sehr offen mit seiner Zielsetzung, die war doch sehr optimistisch.
Er trägt sein Herz auf der Zunge, das kann man sagen.
Also da hat per se auch nur der Titel gezählt. Auch nach der Quali für die Champions League war das dann schnell vergessen und dann war wieder nur der Titel. Also da war schon richtig viel Druck, glaube ich auch. Es war richtig viel Druck irgendwie auf der Mannschaft. Das war, also ich habe sehr,
was
sehr
aber
viel,
okay ist. Ich meine, ist ja kein Wohlfühlverein.
Nein, und das ist auch absolut richtig so und das passt auch so, weil die Standards sind extrem hoch gesetzt, glaube ich, auch beim Trainerteam, bei mir und eben am höchsten gesetzt vom Herbert. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Titel jetzt geschafft wurde. Ich glaube, es wurde sehr, sehr viel gezeigt. Ja, der Titel ist nicht kaufbar. Das glaube ich sowieso nicht, weil ich einfach auch weiß, wie Budgets auch von anderen Teams ausschauen.
Naja, aber es schadet nicht, wenn man ein bisschen Team hat.
Das natürlich, also das muss man natürlich ganz klar sagen, aber ich glaube, dass einfach die Jungs so zusammengefunden haben und so in eine Richtung gezogen haben, im Verein allgemein die gleiche Sprache gesprochen wurde. Und jetzt ist dieser Titel, den man unbedingt wollte, ist erreicht, frühzeitig erreicht. Das ist die Frage, wie es weitergeht.
Mannschaft?
Ja, wir haben mit 2, 3 Leuten sind wir noch in Gesprächen, aber natürlich der Großteil der Mannschaft ist ja sehr, sehr früh schon auch verlängert worden, beziehungsweise Jungs haben eben damals schon einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich glaube, die Mannschaft wird zum Glück sehr, sehr, sehr ähnlich ausschauen.
Das heißt, für die Champions Hockey League wirst du jetzt nicht nochmal extra nachlegen, irgendwie sagen, okay, da müssen wir jetzt noch 1, 2 Kapazunder nachholen, sondern einfach die Leute, die Mannschaft, die sich dafür qualifiziert hat, hat es auch verdient, so zu spielen.
Nein, also nachlegen. Ich glaube, dass es jetzt einfach die Aufgabe ist, gerade gestern darüber gesprochen, ich glaube, diesen Championship-Fehler, wie man ihn so schön nennt, was ich vom Hörensagen kenne, dass plötzlich alles nur mehr super ist und alles ist nur mehr geil und jeder bleibt, auch Spieler, wo man sich vielleicht ein bisschen überlegt, passen die noch, dass man, wenn man dann gewinnt, sagt, nein, alle bleiben und alles ist super und wir sind the one big family. Ich glaube, trotzdem muss man schwierige Entscheidungen treffen. Wie gesagt, wir haben eine gute Handvoll Jungs, die keinen Vertrag haben, wo es natürlich Gespräche gibt und natürlich, wo wir im Detail auch anschauen, wer bleibt, wer nicht bleibt. Das Gleiche ist natürlich auch mit dem Coach, da sind wir in Gesprächen, da hofft man, dass man eine Einigung findet, weiß man aber natürlich auch, dass der Standard vom Coach und auch die Gehaltsvorstellungen natürlich in einer anderen Liga sind. Er natürlich sehr viele andere Optionen hat in deutlich besseren Ligen. Aber wie gesagt, wir wollen, geben unser Bestes, sind sehr, sehr bemüht. Und bei dem einen oder anderen Spieler sollte dann schon auch der Trainer auch seinen Senf dazugeben. Das ist für mich wirklich wichtig, die Zusammenarbeit und auch die Transparenz und irgendwie Kommunikation ist da immer etwas, was bei mir ganz oben steht. Und von dem her eilt das nicht unbedingt bei die 4-5 Spieler. Aber wie gesagt, der Großteil steht und ich glaube, das ist ja auch offen und transparent kommuniziert worden. Heuer wollen wir den Titel, heuer ist der Präsident all in und dann wird das Budget auch wieder normalisiert, sagen wir mal so.
Schön formuliert. Du hast zu mir gesagt, auch vor 2 Jahren bei dem Podcast und immer wieder dazwischen, dir geht es um die jungen Spieler. Junge einzubauen, zu entwickeln, am schönsten ein paar Grazer ins Nationalteam zu bringen. Wie siehst du da am Weg?
Ich glaube, wenn ich jetzt die Entwicklung von Pauli Reiner sehe, der in Zell am See sehr viel gespielt hat, der dort in einer größeren Rolle gespielt hat, der hat sich dort irrsinnig gut entwickelt. Und ist gerade in der Phase, wo wir viele Verletzte gehabt haben oder auch im Playoff gegen Feher war, eigentlich nahtlos in unser Team gekommen, hat dann überragend gespielt. Ist einfach ein Spieler, der eine große Zukunft hat. Ich glaube, bei ihm muss man einfach wissen, wo seine potenzielle Rolle sein wird. Ich glaube, dass das eher in die offensive Richtung ist. Und deswegen ist das gerade, ich glaube, in der Kombination mit der zweiten Liga, in dem Fall Zell am See, wo er dann doch 10 Minuten mehr Eiszeit hat, wo er doch auch ein Powerplay anführt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr erfreulich gewesen für mich. Ich muss sagen, die Entwicklung von Lenz Mosbrugger freut mich extrem. Er hat letztes Jahr wirklich reingeschnuppert in das ganze Profigeschäft von Lustenau kommend, hat sich gut entwickelt, hat einen sehr guten Sommer gehabt und ist vor allem, wie sich Lukas Kainz verletzt hat, da in die vierte Linie gerutscht, der ist sehr vielseitig einsetzbar, Center, Flügel und hat wirklich richtig gute Spiele gespielt, hat dann, glaube ich, im Februar sein Nationalteam-Debüt geben dürfen und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt ist er beim letzten WM-Camp dabei. Ich glaube, den muss man natürlich erwähnen und von den Jungen, Jakob Lipic hat sehr viele gute Momente gehabt, auch hat einen guten Sprung gemacht, aber es ist schon auch nicht einfach zu wissen, dass man einerseits gewinnen muss, also diesen Leistungsdruck und den auf der anderen Seite Spieler entwickeln. Aber ich glaube, wir haben eine gesunde Mischung gefunden und da haben die Trainer, mitunter auch Neti Kasmira, der sehr, sehr viel da mit den Jungs gearbeitet hat, am Eis wirklich hervorragende Leistung gebracht.
Du, jetzt bist du ein Tausendsasser, ein Mann mit vielen Gesichtern. Jetzt könntest du sagen, ich bin ein Spielermeister geworden, ich bin ein Sportdirektormeister geworden. Wo ist das nächste Projekt?
Na, jetzt schauen wir.
Jetzt haben wir auf die Kinder aufpassen, das haben wir festgestellt. Ja, Sommer bedeutet Kinderbetreuung einmal.
Ja, naja, da darf natürlich jetzt das Familienleben nicht zu kurz kommen. Ich muss schon sagen, dass trotzdem jetzt ich schon wenig da war. Wie gesagt, ich glaube, dass das jetzt wichtig ist, dass ich jetzt auch bei der Familie bin. Ja. Wir bauen ein Haus da in Kärnten. Ich bin viel hin und her. Und wie gesagt, ich glaube, dass jetzt die Zeit auch für die Kids da ist. Und wie gesagt, jetzt es sind nicht so viele Spieler, die verpflichtet werden müssen. Ganz ein bisschen ruhiger angehen und dann ist ja schon wieder Fokus. Wie gesagt, ich habe mich jetzt sehr, sehr gefreut, vielleicht sogar zu sehr gefreut die letzte Woche. Ich muss jetzt schauen, dass ich mein Leben wieder im Griff kriege. Ich muss schauen, dass ich meine Gesundheit wieder auf Vordermann bringe, ein bisschen auf den Körper schauen. Und wie gesagt, es war jetzt.
Aber Eishockey Zukunft bleibt in Graz, habe ich das richtig ausgehört?
Ja, ich habe ja noch doch einen mehrjährigen Vertrag, jetzt noch 5 Jahre Vertrag in Graz. Also mir taugt das Grazer Eishockey und wenn man sieht, wie sich das jetzt entwickelt hat, wenn man jetzt vor allem bei der Meisterfeier gesehen hat, wie viele Massen da mobilisiert worden sind, welche Euphorie in der Stadt war, wie gesagt, wie der ganze Verein arbeitet, wie sie hinter die Kulissen arbeiten, weil, wie gesagt, man sieht ja oft nur die Spieler und den Trainer, aber auch das gesamte Office, die ganze Marketingabteilung, ich glaube, unser Social Media ist überragend und dass die Marke 99ers ist jetzt wirklich nach oben gekommen und wie gesagt, für das haben alle sehr, sehr hart gearbeitet und die letzten Tage waren dann, glaube ich, wirklich der Lohn dafür.
Verdient und jetzt gute Erholung. Danke, Philipp.
Danke.